Das biblische Gottesbild, dazu wollen wir auch beten. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Amen. Es war bestimmt 20, 25 Jahre her, als ich eine sehr gute christliche Film gesehen habe, Der Zuflucht über Corrie ten Boom. Wer kennt diesen Film oder hat das Buch gelesen? Ah, die meisten. Corrie ten Boom kommt aus einer sehr frommen holländischen Familie. Ich habe keine Ahnung, welche Konfession sie gehört. Eines kann ich erinnern. Sie hat gewusst, dass die Juden immer noch Gottes auserwählte Volk sind. Das ist eine Kenntnis, die damals nicht von den meisten Kirchen akzeptiert war. Heute, ich glaube schon. Und in dieser Zeit sind die deutschen Truppen nach Holland hineinmarschiert. Haben wir einen Holländer hier? Nicht, ich habe auch Holländer gehabt bei diesem Vortrag. Die Holländer haben eine sehr positive Einstellung zu den Juden aus sehr bestimmten Gründen. Ihr größter Denker Spinoza war Jude und der größte Mensch überhaupt, Rembrandt, siedelt um in die 40er Jahre des 17. Jahrhunderts, als seine Gemälde nicht mehr so bürgerlich bekannt, sondern ein tiefer geistlicher Inhalt hat. Er siedelt um und lebte und malte unter Juden. Aus diesen zwei Gründen haben die Holländer eine besondere Beziehung zu den Juden, auch weil sie sehr viele Juden aufgenommen haben, die von der spanischen Inquisition verfolgt waren. Und als die deutschen Truppen hineinmarschiert, hinter denen kam der SS. Und die Zielsetzung der SS ist wohl bekannt. Die wollen jeder Jude vernichten. Was vielleicht nicht bekannt war, ist, dass jemand, der ein Jude versteckt hätte, und es hat sehr viel in Holland, der wird wie ein Jude behandelt. Das bedeutet, er wird mit der Zeit umgebracht. Nicht unbedingt gleich, aber er wird in Konzentrationslager gebracht und wie ein Jude dann behandelt. Dazu, was auch nicht sehr bekannt, gab sehr viel Geld von die SS und von die deutsche Truppen und so, für Leute, die informiert haben über versteckte Juden. Denn tausende Juden sind versteckt geworden. Und die ten Boom-Familie war unter ihnen. Und jemand hat das entdeckt. Und die ten Boom-Familie werden alle in Konzentrationslager gebracht. Now, als das passiert ist, Corrie, der eine sehr sensible Frau und eine tief fromme Frau, ich habe kein gutes Gedächtnis, aber aus diesem Film erinnere ich mich an bestimmte Bilder. Ich kann mich erinnern, dass die Konzentrationslager wie eine Höhle gemacht war. Menschen sind zusammengefährt in so einem Raum wie das, wird 500, 600 Leute zusammengefirscht, aber sie waren natürlich bei Frauen, die waren Frauen mit Gesichtsauszügen, die tierhaft waren, so primitiv wie möglich. Und die haben Peitsche und die haben schreckliches Essen, wenn überhaupt was zu essen gekriegt. Und ich kann mich erinnern, dass Corrie hat gebetet über eine ganz einfache Sache. Frauen sind ganz anders als uns Männer. Man lernt das sehr schnell in der Ehe. Die denken und sie empfinden anders. Sie brauchte irgendwo ein Zeichen der Reinheit. Und sie betet, dass sie eine Serviette kriegt. Und ich kann nicht erinnern, aber ich weiß, sie hat sowas gekriegt. Aber sie hat was viel Wichtigeres gekriegt. Sie würde entlassen sein. Da war anscheinend ein Fehler gemacht. Das war kein Fehler, das war Gottes Vorsehen. Aber von der Behörde war ein Fehler gemacht. Und sie werden entlassen sein. Und nach dem Krieg kamen sie zurück nach Deutschland und predigten. Ich kann mich erinnern, dass sogar SS-Offiziere sich bekehrt. Als ich diesen Film anschaute, zwei Geister haben sich zu Wort gemeldet in meinem Brust, das Christliche und das Jüdische. Die sind sehr verwandte Geister. Jesus war Jude, Petrus, Paulus, Maria, Johannes, alle waren Juden, aber zwei Geister. Ich schaute Corey an und ich dachte, ist das nicht ein wunderschönes Gottesbild, ein Gottesverständnis, ein Gott der Liebe? Das war sehr zentral bei ihrer Auffassung von Gott. Ein persönlicher Gott der täglichen Führung, das war auch sehr zentral bei ihr, und vor allem ein Nahgott. Als sie zu Gott betete, es man spürte, sie hat eine ganz nah persönliche Beziehung zu dem sehr nahen Gott. Dann habe ich gefragt, wie werde ich als Jude, auch als Judenchrist, im Dritten Reich wird dieser Gottesbild mir geholfen? Die Antwort ist absolut nicht. So ein Gottesbild wäre nicht der geringste Sinn mir geholfen hat im Dritten Reich. Denn was soll mir helfen, ein Nahgott, ein Gott der Liebe und ein Gott der täglichen Führung, wenn mein Volk wahllos umgebracht war? Die Juden, die überlebten den Dritten Reich, das war 3%. 3%, der große Psychotherapeut Viktor Frankl hat gesagt, ich bin eins von 29, die überlebt haben, die im Konzentrationslager waren. Diese Leute kommen raus mit einem schrecklichen Gewissen. Warum soll ich überleben und warum muss die andere sterben? Manche gingen zurück in ihre alte Heimat in Polen, da war kein Mensch mehr. Können Sie sich vorstellen, kein Jude mehr. Können Sie vorstellen, dass eine Regierung kommt und Christen verfolgt, und das kann wohl passieren, Christen hier verfolgt und die werden alle verschleppt und einer von ihnen kommt zurück hier in diesem Haus und niemand mehr ist hier, ihr seid alle tot. Und das war die Erfahrung von sehr vielen Juden. Manche haben Selbstmord gemacht, mehrere haben Selbstmord gemacht. Stefan Zweig, der sehr bekannte, populäre Dichter, hat Selbstmord gemacht, er könnte nicht weiter leben. Josef Roth, die große jüdisch-christliche Dichter von Hiob und Rudetzky Marsch, hat sich zum Tod mit Alkohol gemacht. Er könnte das nicht ertragen, was da vorgegangen ist. So, was für ein Gottesbild könnte mich helfen als Jude? Genau das Gegenteil. Gott war ferne in Auschwitz. Lassen wir reden, was wahr ist. Gott hat nichts getan. Es war nicht ein Nahgott, sondern ein Ferngott. Jeden Tag sind tausende Juden, manchmal bis 10.000 im Tag, umgebracht worden und Gott hat nichts getan. Es war kein Nahgott, sondern es war ein ferner Gott. Ein Gott der Liebe würde mich nicht helfen, sondern ein Gott der Gerechtigkeit. Sondern wir wissen, Gott ist ein gerechter Gott und wenn Leute total ungerecht tun, die werden ins Gericht kommen. Man will nicht Rache, man will Gerechtigkeit. Und das ist ein gerechter Gott, er sieht und er weiß alles, auch wenn er fern ist. Und er ist nicht ein Gott der täglichen Führung, was würde mir das helfen, sondern ein heilsgeschichtlicher Führung. Denn die klugsten Rabbiner haben sehr genau gewusst, jetzt ist die Zeit gekommen. Die Zeit, auf wen wir 1000 Jahre gewartet haben, die messianische, vormessianische Zeit. Denn da ist in der Bibel eine Kenntnis, vor allem von Hesekiel 37, aber auch von Jeremia und anderen, dass Israel zurückkehren werden in heiligen Land über schreckliches Leiden. Und Gottes Hand kam über mich und führte mich auf ein weites Feld. Und ich schaute, so weit ich sehen könnte, und ich sah nur tote Gebeine, Auschwitz. Und Gott sagt zu mir, Hesekiel, sprich, das Leben werden in diese Gebeine geben. Und ich sprach, und da war Leben, aber kein Geist. Und ich sprach auch Gottes Kraft, und da war Odem, Geist in ihnen. Und sie stammen auf und kehrte zurück nach Israel. Hesekiel 37, 1-11. Die Rabbiner haben gewusst in dieser Tradition, jetzt ist die schlimmste Leiden und wir sind ein Leidensvolk. Wir haben gelitten unter alle möglichen Völker. Jetzt ist die schlimmste, was wir erleben können. Jetzt ist die Rückkehr nach Israel und das ist geschehen. Genau 3 Jahre, das werden wir morgen Abend vertiefen, genau 3 Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs, Mai 1945, 3 Jahre später, Mai 1948, ist die vormessianische Stadt Israel gegründet. Diese Zahl 3 ist keine Überraschungszahl für uns Christen, der Weg von Kreuz zur Auferstehung. Das Volk wird gekreuzigt und der Weg der Auferstehung, der Wiederkunft Jesus, wird kommen. Dann kommt die Grundfrage, welcher ist der richtige Gottesbild? Der Nahgott oder der ferne Gott? Der Gott der Liebe oder der Gott der Gerechtigkeit? Der Gott der täglichen Führung oder der Gott der heilsgeschichtlichen Führung? Die Antwort ist alles, ohne Abstrich. Gott ist nah und Gott kann fern. Gott ist persönlich als Führung da und er hat einen heilsgeschichtlichen Weg. Gott ist ein Gott der Liebe und er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und gerade, wenn dieses Gottesbild gespalten wird, und wir werden das sehen bei meinem Hiob-Vortrag, und wir sehen das in der liberalen Theologie unserer Zeit umgekehrt. Bei Hiob, er sieht Gott als ein Gott, der gegen ihn ist, der nur von Gewalt und nicht von Liebe und Führung. Und die Liberaltheologie redet nur über die süße Liebe Jesulein und nicht über den gerechten Gott des Gerichtes. Jede Spaltung dieses Gottesbildes wird verhängnisvoll, für Juden wie für Christen. Und dieser Vortrag, als ich diesen Film gesehen habe, dieser Vortrag ist entstanden bei mir. Der zweite Vortrag, den ich je gehalten habe, der erste war Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Film hat mich zu einem Gebot geführt. Now, ich habe keine Ahnung, ob Sie dieses Gebot, jede christliche Gemeinde hat eine andere Auffassung von den 10 Geboten. Was ist das zweite Gebot bei Ihnen? Ja, Sie haben das richtig. Die katholische Kirche und auch Luther hat die 10 Gebote nicht richtig. Und ich erkläre euch die Geschichte. Das zweite Gebot heißt, und ich mag das in ganz einfachem, modernes Deutsch, du sollst kein Bildnis noch Gleichnis machen, weder von Gott, noch von Satan, noch von eure Mitmenschen. Es ist das zweite Gebot nach Mose und es ist die wichtigste Gebot nach dem ersten Gebot, denn es ist die Schützung der ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Du sollst kein Gott neben mir haben. Oder ich bin dein Herr und Heiland Jesus von Nazareth, der euch aus der Knechtschaft der Sünden herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Now, die Christenheit hat dieses Gebot erst natürlich von der Bibel akzeptiert. Aber ihr größter Denker, und vielleicht überhaupt der größte Denker, Augustin, es gibt mehr geschrieben über Augustin als über alle, mehr als über Luther und andere. Augustin sagte, aber wir können ein Bild von Jesus, von Gott machen, er ist Mensch geworden in Jesus. Das glaube ich auch. Wir können ein fleischliches Bild und ein Gleichnis. Was ist ein Gleichnis? Ein geistliches Bild. Augustin sagte, das ist aber die Zielsetzung des wichtigsten Evangeliums. Der Evangelium mit der hohen Flug, der Adler, das ist das Johannesevangelium. Luther nennt das das Evangelium. Das geht ein bisschen weit, aber es ist das wichtigste Evangelium. Die Zielsetzung Johannes ist, Jesus im Geist uns zu zeigen. Und Augustin, der Problem hat mit dem Alten Testament, er sagte, wir brauchen nicht das zweite Gebot nach Mose. Und die katholische Kirche hat absolut recht, Augustins Meinung abzulehnen. Für 1000 Jahre haben sie das zweite Gebot nach Mose stehen lassen. Warum, weiß ich nicht, weil Augustins Argumenten scheinen ganz schlüssig. Die sind total falsch, aber sie scheinen auch schlüssig für Luther.
Das dauert 1000 Jahre.
Im 15. Jahrhundert ist die Schlüsseljahrhundert in der Theologie. Die Jahrhundert vor Martin Luther. Denn in dieser Zeit war ungeheuer viel Theologie los. Wir haben Hus in Tschechien. Haben wir jemanden hier aus Tschechien? Wir haben Jan Hus, der ein Vorläufer der Reformation. Wir haben alle möglichen rege theologische Tätigkeit, die führt beide zu der Reformation und zu der Gegenreformation. In dieser Zeit hat man die verhängnisvolle Entscheidung gemacht, Augustins Rat zu übernehmen. Und man strich das zweite Gebot, die würde auf die Seite gestellt. An seine Stelle, was soll man mit neuen Geboten tun? Ja, man hat was für ein Jude lächerlich ist und was lächerlich ist. Du sollst nicht lassen Gelüsten deines nächsten Hauses, ich nenne das das schwäbische Gebot, das wäre das neunte Gebot. Und dann kommt die zehnte Gebot und das geht dann über die Frau und der Esel und so weiter. Die zehnte Gebot nach Mose wird entzweit in zwei Gebote. Now, der zehnte Gebot nach Mose ist sehr wichtig. Und das ist kaum erkannt. Ich habe meinen Konfirmanden das beigebracht. Das ist die Wegweisung zu der Bergpredigt. Weil die zehnte Gebot nach Mose ist eine geistliche Auslegung. Du sollst nicht begehren. Es geht nicht stehlen, es geht nicht ehebrechen, es geht begehren, das Besitz deines Nächsten. Und das ist eine geistliche Auslegung von du sollst nicht stehlen. Und die Bergpredigt bekannterweise ist eine geistliche Auslegung von Ehebruch, Mord und so weiter. Das ist sehr selten verstanden und gesehen. Auf jeden Fall, dann haben wir dieser lächerlich, für ein Jude ein lächerlicher zehnte Gebot entzweit. Und was war die Auswirkung? Nicht in Bezug zu Gott, nicht in Bezug zu den Menschen, sondern in Bezug zu Satan. Na, sagen wir, dass wir die Türe, oh, hier gibt es keine Türe hier, die sind offen, die zu ist. Ich sage normalerweise in diesem Vortrag, was, wenn wir die Türe hier aufmachen und der Satan kommt in diesen Raum, würden Sie mehr Angst haben, wenn er Hörner, Schwanz und Pferdefuß trägt oder wenn er unsichtbar und unberührbar ist? Wer hat mehr Angst für die sichtbare Teufel und wer hat mehr Angst für die unsichtbare Satan? Wir sind in einer Demokratie hier. Ich frage euch, wer hat mehr Angst für die sichtbare Satan? Teufel, Hände aufheben. Wer hat mehr Angst für die unsichtbare Satan? Auf jeden Fall. Wissen Sie warum? Die Moment, wenn der Teufel hier reinkommt, mit Hörner, Schwanz und Pferdefuß, wir haben junge Leute, ich bin nicht mehr so kräftig, früher war ich so, wir können ihn hauen zum Boden und töten. Die Moment, wenn er sichtbar ist, ist er tötbar. Wir haben Macht über ihn. Aber wenn er unsichtbar ist, und das ist er, ein gefallener Engel, er hat Macht über uns. Wir haben keine Macht über ihn, weil wir können ihn gar nicht berühren. Wir wissen nicht, dass er da ist. Dieses Problem hat Problem für mich gemacht. Zweimal während diesem Vortrag habe ich gesagt, machen Sie die Türe auf und kommt ein junger Mann rein. Und jeder guckt zu schauen, ob er Hörner hat, Schwanz und Pferdefuß. Und das ging so schwierig, dass ich hielt einen Vortrag irgendwo in der Nähe von Heidelberg und ich grüßte einen Mann, der war der Prediger. Ich habe gesagt, Jaffin, er sagt Satan. Ich habe gesagt, sagen Sie bitte Herr, wie heißen Sie? Sie haben mich Satan genannt. Der ist der junge Mann, der reingekommen und es ist so prägsam, weil alle haben ihn angeguckt. Er ist starr geblieben. Die Tatsache ist, da fängt an und Malerei ist ein unerlässlicher Fach für jemanden, der Theologie schreibt. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert und viel, die bekanntesten Theologen haben das getan. Denn man sieht über das Gottesbild und über das Satanbild eine Menge. In dieser Zeit, im 15. Jahrhundert, fängt der Teufelsmalerei an. Bis dann, der Teufel wurde durch verschiedene Treffungen sehr klein und hart, kaum zu sehen. Wer von euch kennt die Malerei von Hieronymus Bosch? Ja, Hieronymus Bosch ist die berühmteste Teufelsmaler, die je gelebt hat. Das ist sehr umstritten. Ich habe was über ihn geschrieben. Ich glaube, dass er ein Manichäer war. Manichäer glauben, das ist eine sehr gefährliche Irrlehre. Augustin war früher ein Manichäer. Die glauben, dass der Satan unerschaffen war und gleichbedeutend wie Gott. Das bedeutet, das Böse hat genauso viel Macht wie Gott. Und das ist total unbiblisch. Hieronymus Bosch gibt der Satan so viel Raum, oder der Teufel, wie Sie das sehen wollen, ich würde hier sagen, der Teufel, sichtbar, dass bei allen die großen Bilder von ihm ist Teufel zu finden. Sogar bei der Geburt Jesu lautet ein Teufelchen dahinter. Wer von euch kennt Grünewald, der große Maler, der größte geistliche Maler Deutschlands? Wer kennt die Isenheimer Altar? Was sehen Sie da? Eine Menge von Teufeln, von satanischen Gestalten. Das ist der 15. Jahrhundert und der streichende zweite Gebot nach Mose am Rand gestellt. Manche würden sagen, man verherrlicht der Satan, in wen man ihn an der Wand malt in dieser Art. Nein, umgekehrt. Im Moment, wenn er sichtbar ist, ist er tödlich. Wir können ihn töten. Alles, was sichtbar ist, kann man töten. Wenn er unsichtbar ist, ist er unheimlich. Und dieser Weg der Teufelsmalerei führt zu der absolut falschen Auffassung im 20. Jahrhundert, dass es gibt keinen Teufel. Und wer Hitler und Stalin und Mao Zedong und Saddam Hussein und die andere Diktatur erlebt, oder wer jemals heroinsüchtig war oder kokainsüchtig, er weiß sehr genau, dass Satan gibt. Sogar Charles Baudelaire, der große Lyriker und Vater der modernen Lyrik, hat gesagt, wer Satan oder Satan sagt, er gibt nicht, gibt ihn Vollmacht. Im Moment, wenn man sagt, er gibt nicht, dann gibt man ihm Vollmacht. Und das ist so geworden. Was ist mit das Gottesbild? Das Gottesbild, trotz des streichenden zweiten Gebot, blieb sehr ernst. Martin Luther hat eine sehr ernste Gottesauffassung. Er kämpft um einen gnädigen Gott, weil er hat gewusst über den richtenden Gott. Dieses Bild wird ein bisschen weicher unter Pietismus, aber er bleibt immer noch intakt. Denn Pietismus hat eine deutliche Kenntnis der richtende Gott und die Endzeit und so weiter. Wo die Knackspunkt ist, ist die Aufklärung. Die Aufklärung im 18. Jahrhundert, eine große französische Bewegung, die aber dann sehr in Deutschland über Immanuel Kant, Goethe, Schiller und so weiter. Die Aufklärung machte der Mensch zum Maßstab aller Dinge. Und die moderne Theologie fängt in dieser Zeit an, nicht mit Bultmann, es fängt im Ende des 18. Jahrhunderts, in wen die Bibel hintergefragt wird mit menschlicher Vernunft. Der menschliche Vernunft wird verherrlicht sein. Und die Frage über Gottes Wunder, über viel, wird sehr am Rand gestellt. Und im Lauf der Zeit des Gottesverständnisses wird jede Ideologie ausgesetzt. Zuerst wird Gott ein rationalistischer Gott, ein Gott, der herrscht durch menschliche Ordnung und menschlicher Verstand, nicht nach die 10 Gebote und nicht nach Jesu Liebe, sondern nach menschlicher Verstand und Grenze. Dann kommt die Reaktion, die romantische Gott, Schleiermacher. Wir haben das heute in die charismatische Bewegung, die nicht auf diesem Niveau, wo das Gefühl im Mittelpunkt gestellt wird. Schleiermacher redet, und wie die Romantiker, alles geht um das innere Gefühlswelt. Na zwar, es gibt große christliche Romantiker. Eichendorff ist einer der größten deutschen Lyriker, er ist sicherlich ein katholischer Pietist. Wer sein Werk gut kennt, ich habe viel über Eichendorff geschrieben. Caspar David Friedrich ist einer der größten christlichen Maler. Ich habe ein Buch über ihn geschrieben. Sehr grundfundamental lutherisch, aber auch sehr starke Betonung auf das innere Welt. Der ist auch ein Romantiker. Mendelssohn Bartholdy ist ein großer Judenchrist, die auch ein Romantiker. Okay, aber Schleiermacher und die Theologie geht mehr und mehr, dass die Gefühl der Maßstab aller Dinge, was ich spüre im Herz, was ich erlebe. Wir hören das heute, solche Art von Irrlehre. Was ich erlebe in meinem Herzen, das ist der Maßstab aller Dinge. Ja, denken Sie, dass im Dritten Reich Menschen auf den Knie gegangen sind für Adolf Hitler. Scharenweise, ich weiß, der ist der Messias Deutschland. Mein Herz sagt mir das. Ist das Herzenswahrheit im biblischen Sinne? Die biblische Herz ist Verstand und Gefühl, nicht Gefühl losgelöst von Verstand. Dieses verirrende und verwirrte Gottesbild geht zu einem Nationalgottesbild, der erreichte seinen Gipfel im Ersten Weltkrieg. Von den Altären in Deutschland wird gepredigt, Gott strafe England. Von den Altären in England wird gepredigt, Gott strafe Deutschland. So wird es in Russland immer, es wird ein Nationalgott. Das ist absolut Irrlehre. Und dann gibt die sozialistische Gott. Wir haben sogar einen Propst in Ostdeutschland, der neulich gesagt hat, Jesu Bewegung ist nicht anders als Kommunismus. Damit das zeigt, was total Irrlehre gibt. Das bedeutet, das Gottesbild wird ausgesetzt, menschliche Gedanken und menschliche Ideologie. Es wird losgelöst von Gottes Wort, von der Bibel. Dann kommt die grundsätzliche Frage. Mit dieser Totalverharmlosung, das bezieht sich letzten Endes auf Augustin, auf die Entscheidung der katholischen Theologie im 15. Jahrhundert und auf Martin Luther. Martin Luther war bekannterweise Augustiner und er hat das zweite Gebot am Rand gestellt. Na, wer bin ich gegen zwei Theologen, die viel größer als ich, Augustin und Luther, zu Wort zu kommen und sagen, die haben einen verheerenden Fehler gemacht. Ich werde das sagen. Und wen zitiere ich? Nicht Jaffin, sondern Paulus. Wir sehen dort ein dunkles Wort, in ein Spiegel, in ein dunkles Wort. Wie kann das Wort, das Fleisch geworden ist in Jesus, das Gottesbild, wie kann es dunkel? Das sagt Paulus nach Kreuz, nach Auferstehung, nach Heiliger Geist, nach der Erkenntnis von Johannes. Wie kann es das sagen? Weil, und hör mal genau zu, ich verdunkele immer das Gottesbild, weil ich bin ein sündiger Mensch. Nur wenn wir von Angesicht zu Angesicht Gott gegenüberstehen, nur dann werden wir wissen, wer er ist und wir werden wissen durch ihn, wer wir sind. Bis dann nicht. Johannes Evangelium ist gut und recht. Aber wenn wir das lesen, wir verdunkeln, was wir lesen, durch unsere eigene Sündhaftigkeit. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Wort, das Fleisch geworden ist, das ist Jesus. Das bedeutet, Paulus hat besser gewusst als Augustin und Luther. Nur wenn wir ins letzte Gericht kommen, werden wir die Sündhaftigkeit von uns weggenommen und dann wir werden gleich wie Christus sein. So steht das in mehreren Episteln und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist, bis dann nicht. Wenn das so ist, und jetzt hören Sie, weil wenn man Jaffin hört, muss man ein bisschen denken und das ist zu denken. Wenn das so ist, wie können wir jetzt überhaupt über Jesus reden? Wenn wir alle sündige Menschen sind, wenn wir haben diese verheerende Geschichte, Gott ständig nach unserem eigenen Wunschbild, ob von Verstand, von Gefühl, von Nationaldenken, von Sozialdenken, der Friedensgott, der feministische Gott, das sind alles diese Probleme. Wie können wir dann über ihn reden? Das werde ich tun. Ich werde euch ein biblisches Gottesbild jetzt entwerfen, die untastbar ist, nur biblisch. In wen wir sündhafte Menschen überhaupt keinen Stein dagegen werfen kann, weil es viel zu hoch und viel zu tief für uns ist. Und so ist die Bibel. Ich werde jetzt euch zeigen, ein biblisches Gottesbild, ohne das zweite Gebot zu brechen, weil dieses Gottesbild wird in Einklang mit dem ersten Gebot, du sollst kein Gott neben mir haben. Wer ist der Gott neben ihm? Uns selber. Der erste Gebot ist letzten Endes nicht nur gegen ihr Lehrer, sondern gegen uns selber. Wir machen uns selber zu Gott. Wir entscheiden. Wir sind mündig. Man sagt jetzt heute, da gibt ein Homosexueller, der will Bischof in einer Landeskirche. Man sagt, wenn er sein Amt richtig tut. Well, das ist rein Unsinn. Es ist eine Frage, die Bibel redet sehr deutlich in dieser Sache. Dass Homosexualität ist nicht etwas, was Gott akzeptiert. Das steht im Alten und vor allem im Neuen Testament, im Römerbrief. Der Mensch hat sich selbst zum Maßstab aller Dinge gemacht. Ich werde euch in 5 kurzen Kapitel euch zeigen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Der Gott, der Alte Testament und der Neue Testament sind der gleiche Gott. Mein erster Buch von Vorträgen heißt die Heiligkeit Gottes in Jesus Christus. Nicht die Liebe Gottes in Jesus Christus, sondern die Heiligkeit Gottes in Jesus Christus. Erst der Gott der Schöpfung. Die Schöpfung ist so groß, dass niemand weiß, ob das ein Ende hat oder ob das ein Ende gibt. Wir sehen Licht, die kommt von Sternen, die Milliarden Lichtjahre weg sind. Wisst ihr, was Lichtgeschwindigkeit in einem Tag ist? Das ist unfassbar. Wir sehen Licht, die Milliarden Lichtjahre weg. Ein großer Nova ist explodiert für Milliarden Lichtjahre. Und das Licht kommt Milliarden Jahre später zu uns. Lichtjahre später. Lichtgeschwindigkeit ist wir haben keine, es geht jenseits unser Verständnis. Die größte Physiker des 20. Jahrhunderts, Albert Einstein, hat gesagt, Einstein war sehr interessant. Einstein hat nichts übrig für das Alte Testament, aber viel übrig für Jesus. Er hat ihn brillant genannt, nicht als Gott, er nennt ihn brillant. Das ist der höchste Kompliment, den ein Einstein geben kann. Aber Einstein hat gesagt, da gibt eine Ordnung in dieser Welt, die total jenseits aller Menschenverstand liegt. Wer Gott abnimmt, ist dumm. Wer sagt, es gibt keinen Gott, das ist unsinnig. Aber er sagt ja gleichzeitig, wer an Gott glaubt, aber Wissenschaft abnimmt, der ist dumm. Er nimmt beide Seiten. Er ist Wissenschaftler und er hat ein Kenntnis. Heisenberg starb, Beerdigungstext, die Engel werden mich tragen. Er war ein tiefgläubiger evangelischer Christ. Die Engel werden mich tragen. Die großen Physiker wissen und die Astrophysiker, die meisten wissen, dass wir überhaupt nicht mit der Größe dieses Gott zum Rand kommen. Wir können es nicht verstehen. Es geht jenseits menschlicher Vernunft. Deswegen können wir können ihn nicht in unser eigenes Wunschbild schaffen, weil wir können das nicht begreifen. Umgekehrt. Gott ist so fein, der Schöpfergott. Es gab einen Tourist in Israel, er hat sein Vergrößerungsglas, der fiel aus seiner Tasche und er guckte in die Wüste Juda und er merkte, überall sind Blumen. So klein, dass kein Mensch die sehen. Die ganze Wüste war voll von Blumen. Wieso? Darwin kann das nicht erklären. Die sind einfach schön. Gott will die schön, aber wir sehen die nicht. Nur durch ein Vergrößerungs. Gott ist so fein. Das, was er geschaffen hat damit, es gibt noch viel feinere als mikroskopische Blumen. Jenseits menschlicher Sinnen. Das ist nicht ein Gott, den wir im Griff haben. Na, Sie merken alle, dass ich ein schwäbischer Pfarrer bin, oder? Von meiner Aussprache. Zwar lebe ich lang in Bayern, aber ich bin ein Schwabe, ja? Und wir Schwaben, ein Wahlschwaben, ich war im Schwabenland 20 Jahre, wir Schwaben sind ein sehr gründlicher Volk. Gibt es Schwaben unter uns? Da gibt es Schwaben überall. Ja, wir sind sehr gründlich. Und da gab es im 18. Jahrhundert ein schwäbischer Wissenschaftler, der wollte feststellen, ob die Äpfel auf einem Apfelbaum alle gleich oder alle andere sind. Und er hat was sehr gefährlich getan. Er ist auf den Baum gestiegen. In meiner Gemeinde, 3 Leute sind vom Baum runtergefallen. Eines tot, 2 war schwer verletzt. Aber er hat überlebt. Und er untersuchte alle die Äpfel. Und was lernt er? Jeder Apfel ist andere. Jeder Apfel in die Welt ist anders. Gott klont nicht. Now, ich habe einen Dackel gehabt namens Wastel. Und so ein Dackel hat nie gegeben in dieser Welt und wird nie mehr geben. Wastel könnte wissen, wer ein Christ ist. Er könnte das riechen. Und wenn sie wirklich ein tiefer Glaube hat, dann hat sie tief Gewissen. Er hat nur Christen, und das war immer der Fall, nur tiefgläubige Christen gebissen. Wenn sie ein schwacher Glaube hat, hat er nur ihr Haupt weggenommen. Und wenn sie ein waschechter Heide hat, hat er sie nur angebellt. Das ging sein. In meiner Gemeinde gingen nur die Heiden zu mir im Pfarrhaus, die anderen nicht. Weil sie haben gewusst, was passiert. Man hat gesagt, je tiefer der Glaube, desto tiefer sein Gebiss. Je fester der Glaube, desto fester sein Gebiss. Na, so ein Dackel hat nie gegeben. So ist das. Wissen Sie, ich war sehr interessiert an eineiige Zwillinge. Gibt es eineiige Zwillinge hier? Schade. Ich wollte das gegen Sigmund Freud, der sein Lehrer ist total falsch. Aber ich habe überall bei Vorträgen immer gefragt über eineiige Zwillinge. Und eine war sehr interessant, wo ich das viel tiefer forschen kann, denn er hat mich eingeladen, Vorträge zu halten. Er war Pfarrer in Schwabenland. Sein Zwillingbruder und er war verliebt in die gleiche Frau. Nur leider könnte eins die kriegen, er nicht. Die zum 60. Geburtstag haben sie unabhängig voneinander den gleichen Anzug gekauft. Alles ging gleich. Ich habe ihn dann aber gefragt, mit ihrem Bruder, haben Sie alle seine Gedanken und Gefühle gekannt? Er sagt, 70%, nicht mehr als das. Der Bruder ist tot, er lebt noch. Die sind nicht gleich. Eineiige Zwillinge sind nicht gleich. Gott klont nicht. Wir haben mit einem Schöpfergott, der so groß ist, der so fein ist und so vielschichtig ist, dass wir ihn nicht im Griff haben. Vergleichen Sie eine künstliche Blume, und man hat sehr raffinierte künstliche Blume heute, mit einer echten Blume. Kommen Sie nah und berühren Sie die. Riechen Sie die. Sehen Sie ganz nah dran. Total anders. Der Mensch ist grob in alles, was er nachahmt. Gott ist fein in alles, was er tut. Wir haben mit einem Schöpfergott, der nicht nachahmlich ist, den wir nie in unser Griff haben. Zweitens, ein Gott der Gerechtigkeit. Das ist ein sehr wichtiger Begriff in der Bibel. Es gibt 613 Gebote und Verbote im Alten Testament. Natürlich alle in die 5 Bücher Mose. Die meisten dieser Gebote kann man heute nicht erfüllen, weil sie haben mit Tempeldienst zu tun und es gibt keinen Tempel. Propheten sagen, vor allem Jeremia und Hesekiel, dass einer kommen wird, diese Gesetze in unser Herzen zu schreiben, in unser Wesen. Und das tut Jesus in der Bergpredigt. Was ist die Gerechtigkeit in der Bergpredigt? Die Gerechtigkeit in der Bergpredigt ist ein Satz. Die Bergpredigt ist ein Satz. Alles sonst sind Nebensätze. Denn der Bergpredigt gilt als die geistliche Auslegung des Gesetzes Mose. Und das Gesetz Mose gilt für Juden als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Der Bergpredigt ist ein Satz, die letzte Satz in Matthäus 5. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Gott verlangt Vollkommenheit. Kein Aber, kein Strick, Vollkommenheit. Alles sonst ist Nebensache. Wenn Gott verlangt Vollkommenheit, man kann nicht mehr oder anders verlangen als das. Ist das erfüllbar? Es gibt nur einen Mensch, der das erfüllt hat. Und am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Was meint er? Er meint vieles. Aber das Zentralste, was er meint, ist, ich habe das Gesetz Mose in Fleisch wie das Gesetz Gottes in der Bergpredigt nicht nur ausgelegt, sondern erfüllt. Wer in Himmelreich kommen, denn das ist die Wegweisung zum Leben, ewige Leben hat nur zwei Wahl. Entweder ist man vollkommen Und wer versucht das zu sein, ist töricht oder ist gläubig an Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist eine Gerechtigkeit, die geht jenseits jeder menschlichen Vernunft. Kein Theologe kann Vollkommenheit im Griff haben, weil er total Unvollkommenheit. Ich gebe euch ein Gottesbild, biblisch, die haushoch ist über uns, das wir nie im Griff haben können. Da wir haben falscherweise das zweite Gebot nach Mose im Griff gehabt. Und das können wir nicht. Wir können kein Gleichnis, kein vollständiger geistliche Bild von Gott machen, weil wir verdunkeln das. Nur der Bibel, die haushoch über uns steht, kann das tun. Das dritte, Geschichte. Gott ist ein Gott der Geschichte. Die ganze Bibel ist Heilsgeschichte. Was für eine Geschichte. Wissen Sie, ich bin Jude und ich bin auch Christ. Mein Volk, wie viel gesagt haben, nie, kein Volk hat je gelitten so sehr für ihren Gott wie mein Volk. Das hat Abelard im 12. Jahrhundert gesagt, vor die schrecklichen Pogroms hier in Deutschland, in die Zeit der Peste, wo man gesagt hat, die Juden sind schuldig an die Pest. Man hat Juden in die Brunnen geworfen und natürlich die Pest viel schlimmer gemacht. Massenweise ist das passiert, vor allem im Rheinland. Diese Geschichte ging weiter in die schrecklichen Pogroms, zum Beispiel, die mein Vorväter erlebt habe in Russland und in Polen. Meine Mutter hat gerade ihr 100. Geburtstag erlebt und sie ist sehr gesund und geistig sehr wach. Und sie hat geschrieben, und das war in die Zeitung natürlich, über wie ihr Vater von den Pogroms in die russische verwaltete Teil von Polen geflüchtet ist, von den Kosaken und von der russischen Armee, die wollten, dass die Juden Schweinefleisch essen und so weiter. Da haben wir erlebt Verfolgung unter dem Kreuz. Sie müssen wissen, für einen Jude, Kreuz bedeutet nicht Heil, es bedeutet Verfolgung. Denn wir sind 2000 Jahre unter dem Kreuz verfolgt. Es ist ein großes Wunder, dass Juden heute zu Glaube trotzdem an Jesus kommen. Da war in Russland, 1881 sah Alexander III. Ist ermordet. Die Sündenbock sind immer die Juden. Und die Kirche mit der Regierung und die Geheimpolizei, ich bin promovierter Historiker, wir kennen das seit sehr lang, haben veranstaltet Pogroms gegen die Juden, durch ganz Südrussland, die russische Teil von Polen und so weiter, unter dem Kreuz. Eine ist bezahlt, der Pope, der Pfarrer trägt den Kreuz. Eine ist bezahlt zu schießen auf den Kreuz. Ein anderer zu schreien, die Juden gehen nochmal los gegen Jesus. Ein anderer bricht in die Alkoholgeschäft ein, macht den besoffen. Und unter dem Kreuz 300 Juden sind tot gefunden und die Frauen sind vergewaltigt. Das unter dem Kreuz, da können Sie verstehen, dass das Kreuz ist eine schwere Sache für einen Juden. Diese ständige Leiden, die wir erlebt haben und jetzt unter Islam, das ist auch eine sehr interessante Geschichte über die Geschichte Islam und die Juden und Christen, die beide schwer gelitten unter Islam. Das ist unsere Geschichte. Ist das eine Geschichte, die jemand haben will? Bridget Bardot, die 7-mal verheiratet war, ihr 4. Mann war ein marokkanischer Jude. Sie wollte Jüdin sein. So sie ging zu der Rabbiner. Der Mann war ein orthodoxer, frommer Jude. Und der Rabbiner hat ihr die ganze Leidensgeschichte Israel vorgelesen und sagt, wollen Sie wirklich Mitglied dieser Volk? Und in der Zwischenzeit hat sie ihr 5. Mann gefunden. Das bedeutet, ist es ein Leidensvolk. Und was passiert mit uns Christen? Wir werden immer mehr in diese Leiden hineingesetzt werden. Nach Römer 11, Israel ist dieser Baum und die Heilswerk Jesu und wir sind eingefügt. Und am Ende der Tage, Christen fangen an, mit Juden mehr und mehr zu leiden. In Deutschland, der Leiden ist so, dass es schwer ist für einen jungen Menschen, sich zu Christentum zu bekehren oder zu bezeugen. Er wird lächerlich gemacht werden. Wir leben mit rabiater Atheismus. Ich war angerufen gestern von einem Leiter einer christlichen Schule. Er wollte, dass ich über Israel spreche. Ich habe gesagt, ich rede gerne über Israel, aber ich will lieber über dieses Problem, die endzeitliche Verfolgung gegen beide Juden und Christen. Denn das ist weltweit verbreitet und das ist ein Zeichen, und da werden wir morgen kommen, darüber reden, über die Wiederkunft Jesu, die sicherlich sehr nahe steht. Was für eine Geschichte? Ist eine Geschichte, die wir nicht haben wollen. Welche von euch will leiden? Es gibt sehr, sehr wenige Menschen. Es gab einen Michael Hahn, der hat gesagt, ich will leiden mit meinem Volk, mit dem Neuen Bund. Es gab einen Jude aus Polen, der nach Belgien gegangen ist. Er hat gesehen, was passiert, die Verfolgung, und er hat gebeten, dass er mit seinem Volk leiden, und er ist von der SS genommen, seine Eltern waren nicht verhaftet, und er ist umgebracht worden. Das sind sehr ungewöhnliche Menschen. Niemand will diese Geschichte. Das ist eine Geschichte über wen? Das ist nicht die Verherrlichung. Die Verherrlichung der Kirche, ob katholisch oder evangelisch oder was. Die Nachfolge Jesu ist Leidensnachfolge. Und das ist nicht eine Nachfolge, die der Mensch haben will. Viertens, Liebe. Das klingt sehr schön. Jeder will Liebe erleben. Ich habe eine sehr gute Frau, die mich ausgehalten hat, 46 Jahre. Das ist viel mit einem Jaffin, ausgehalten für 46 Jahre. Wissen Sie, im Alten Testament gibt es zwei Bücher über die Liebe. Wissen Sie welche? Wer weiß? Wo die Liebe das zentrale Thema ist. Laute, ich habe mein Hörgerät dabei, ich muss ganz laut. Sehr gut, sehr gut, Hosea. Als ich über Hosea, die andere ist die Salomo, die sehr sinnliche, aber die Hosea. Als ich eine Bibelstunde über Hosea saß, in der ersten Reihe ein frommer Pietistin, und als sie hörte, dass Hosea musste ein Hore heiraten, um zu zeigen, die Horerei, die Israel mit Baal macht, dass der erste Kind heißt nicht mein Volk, der Tochter heißt nicht geliebt und so weiter. Sie stand auf, ging weg und sagte, mit dieser Prophetin habe ich nicht in Sinn. Sie ist zu fromm für Gott und für Gottes Verheißung, nicht wahr? Das ist, was Gott verlangte von Hosea. So heiraten eine Hure, weil Israel Hurendienst. Gott ist sehr verlangend und er hat das getan. Und das erste Sohn heißt nicht mein Volk und das erste Tochter heißt nicht geliebt. Das ist ein sehr harter Gott und das ist der Liebe Gottes. Gottes Liebe ist ein verlangender Liebe. Wenn Israel nicht tut, was Gott will, er schickt Feinde gegen Israel. Das geht durch das ganze Alte Testament. Der Gott Israel ist total anders als alle die Götzen. Die Götzen sind da, Islam und so weiter, ihr Volk zu verherrlichen. Der Gott Israel ist da, sein Volk zu züchtigen. Warum? Denn er weiß, dieses Volk braucht mich. Denn ohne mich gibt keine Zukunft, gibt keine Liebe und gibt keinen Sinn. Deswegen, wenn Salomo, der ganz weiß war, aber fremde Kulten und fremde Frauen im Land bringt, Gott trennt das Volk als Zeichen der Verfluchung, wie Deutschland nach Auschwitz getrennt ist, als Zeichen der Verfluchung. Gott ist ein Gott der tiefen Liebe, aber ein eifernder Liebe. Und das müssen wir begreifen, nicht diese süße, nette Liebe. Ist das eine Liebe, die wir haben wollen? Nein. Einer hat mir gesagt, nachher mein Vortrag über diese Themen, er kommt zu mir, er sagt, Herr Pfarrer, könnte es sein, dass Islam von Gott geschickt ist, denn die Feinde, die Gott schickt, sind nicht gläubig. Gott schickt die, aber dann verwirft diese. Ist es möglich, dass Islam da, hier in Europa und so weiter gekommen ist, uns zu züchtigen, weil wir nicht mehr fromm sind? Ich habe gesagt, du denkst biblisch. Und das ist richtig denken, sicherlich. Islam ist hier, uns zu züchtigen. Es ist eine Götze und ein ganz üble Götze, aber streng über das Gesetz. Und wir sind gesetzlos. Und Paulus warnt uns, ein gesetzloser Evangelium, das ist Endzeit. Ich komme gerade von Sachsen-Anhalt. wo in die antisemitische Zeit im Zweiten Weltkrieg ein gesetzloses Evangelium Bilder gegeben hat, wo das Gesetz weg. Da steht in, wo war das? Ist das? No, das ist in Bamberg, ist das, nicht weit von hier. Wenn Sie das sehr genau schauen, das Synagogier hat die 10 Gebote, aber die fallen weg. Und ein Evangelium ohne das Gesetz gibt nicht, Paulus sagt in Römerbrief. Das bedeutet, ohne das jüdische Hintergrund, das Alte Testament gibt kein wahres Christentum. Und dann die Weisheit. Was für Weisheit? Wir haben heute Atheisten, die kommen und predigen. Sehr viele Bücher sind geschrieben von sehr klugen Leuten, die predigen, dass Christentum die Urübel ist und Glaube ein Urübel ist. Und sie reden über die Kreuzzüge und die Fehler der Kirchen. Aber sie reden nicht über die modernen Diktatoren, die alle gottlos waren. Hitler, Stalin, Mao Zedong, alle. Denn eine Welt ohne Glaube ist eine unbegrenzte Welt. Alles ist erlaubt, denn wir sind die Maßstab aller Dinge und die Diktator kann tun, was er will. So hat Himmler 1943 in Quedlinburg, wo ich gerade war, er hat die Kirche da für sich genommen als Weihestätte für die SS, keine Gottesdienst mehr. Und er sagt 1943 zu der SS, geh nach Polen, geh nach Tschechien und die sind alle Sklaven und übernehme das Land und ihr könnt tun mit denen, was ihr wollt. Das geht um die deutsche Rasse und die deutsche Blut. Macht aus denen, was ihr wollt. Man soll ein bisschen verstehen, warum diese Probleme mit Polen und Tschechien heute gibt, wenn man das liest. Die Weisheit der Menschen führte zu Unbegrenztheit. Und eine Welt ohne Gott ist eine Welt mit keiner Grenze. Max Frisch, der kein Glaubensmann war, hat in seinem Tagebuch geschrieben über Psychoanalysmus, dass Psychoanalysmus bricht das zweite Gebot, die Calvinisten halten an das zweite Gebot nach Mose. Psychoanalysmus bricht das zweite Gebot im menschlichen Sinn, weil sie wollen Totalherrschaft über die Menschen. Wer je so ein Psychoanalytiker ging, ich habe das erlebt als Jugendlicher, die Träume, die Sprachfehler, alles wird kontrolliert von den Psychoanalytikern. Das ist Totalitarismus im persönlichen Sinn. Und Max Frisch sagt in seinem Tagebuch in die 40er Jahre, das ist gegen das zweite Gebot nach Mose. Ich habe euch versucht, heute was sehr deutlich und sehr wichtig klar zu machen. Unser Gottesbild ist eine Einheit. Ein Nahgott, ein ferner Gott. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Gerechtigkeit und der Gericht, ein Gott der persönlichen Führung und ein Gott der heilsgeschichtlichen Führung. Wer dieses Bild entzweit, wie wir später hören über Hiob, ein faszinierendes Thema, wie Hiob ein zweites Bild und sieht Gott nur als ungerecht, als machtvoll, aber ohne Liebe und ohne Barmherzigkeit. Das ist genauso falsch wie die liberale Theologie, die Gott nur mitmenschlich zu Liebe und so weiter. Die gehören alle zueinander. Und wir müssen verstehen, wir brauchen dieses zweite Gebot nach Mose. Wir brauchen die nicht in den ersten Teil, das Fleischliche, denn Jesus ist Mensch geworden und wir können ein Bild von ihm machen. Merkwürdigerweise, man hat geglaubt, dass niemand weiß, wie er ausgeschaut hat. Denn es steht nirgends in der Bibel, wie er ausgeschaut. Heute wissen wir durch die modernste Untersuchung, dass die Turiner Leintuch sehr wahrscheinlich echt ist und dass das wie Jesus ausgeschaut. Das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, Jesus ist Mensch geworden. Wir können ihn malen. Dann kommt die Frage, wie sollen wir ihn malen? Erst malt man ihn als ein Deutscher oder Franzose, weil er gestorben ist für die Deutschen und Franzosen. Dann malt man ihn als ein Schwarzer, es gibt viele Darstellungen, er ist auch für die Schwarze gestorben. Dann geht man einen Schritt weiter, geht man über die Landesgrenze, dann über die Grenze der Rassen und dann macht man ihn als Frau. Und jeder weiß sofort, das ist falsch, weil das alles ist falsch. Jesus war ein Jude. Er war ein gesetztreuer Jude mit langen Locken. Und im Moment, wenn Jesus aufhört, ein Jude zu sein, ist alles offen für Antisemitismus und Judenhass. Wissen Sie, man war schockiert, als Martin Luther 1523 geschrieben, dass Jesus ein gebürtiger Jude. Die Katholiken wie die Evangelisch hat geschrieben, was ein verfluchter Jude! Und so ging das in den Dritten Reich und so geht es auch heute. Yasha Arafat sagt, Jesus war ein islamischer Prophet, kein Jude. Im Moment, wenn man das absagt, dann geht man zu Antisemitismus und Antisemitismus führt zum Auschwitz. Und Auschwitz bedeutet die Ermordung, die Kreuzigung Jesu. Ich habe versucht, euch sehr ernst zu zeigen, dass wir mit einem ernsthaften Gott zu tun, ein heiliger Gott, zwar ein liebender, barmherziger Gott, aber auch ein richtender und gerechter Gott. Und wie sollen wir aus dieser Predigt was lernen? Was wir lernen sollen, ist bescheiden zu sein. Zu wissen, er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Herr der Gerechtigkeit und der Erfüller der Gerechtigkeit. Er ist der Herr der Liebe und Barmherzigkeit. Und wir sind klein. Und wahre Gläubige sind bescheiden. Sie machen sich nicht groß. Sie machen nicht ihr besonderes Erlebnis groß oder ihre besondere Einsichten groß. Sie beugen sich unter den gekreuzigten Herrn. Ich hoffe und bete, dass ihr echte Bescheidenheit lernen wird. Denn wir haben einen mächtigen Gott, ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, der zu uns steht, durch dick und dünn. Amen. Wir heben uns zum Gebet.